Guten Morgen zusammen. So ein, zweimal im Jahr treffe ich mich mit einem Freund und mache mit ihm einen längeren Spaziergang. Er ist beruflich noch sehr eingespannt, insofern haben wir da nicht so häufig die Gelegenheit. Und anlässlich unseres letzten Spaziergangs, der jetzt ein paar Wochen zurückliegt, fragt er mich dann, was ich denn meinen Patienten, die ich so als Sterbebegleiter auf ihrem letzten Abschnitt begleite, so über das Leben nach dem Tod erzähle. Und ich sage ihm, ich gehe da sehr vorsichtig heran, denn viele Dinge sind mir zu Beginn so einer Begleitung nicht ganz klar, ob der Mensch wirklich akzeptiert, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und oftmals weiß ich auch nicht, wie religiös dieser Mensch ist. Da taste ich mich dann ganz vorsichtig ran, und wenn ein Mensch dafür offen ist, dann werde ich auch durch diese Türe gehen, aber sehr dosiert und sehr vorsichtig. Manchmal ist es leider so, dass die Zeit nicht mehr reicht, bis an diesen Punkt zu kommen, weil der Patient dann ganz schnell verstirbt. Wie dem auch sei, wir werden ja alle im Alltag mehr oder weniger immer wieder mit Krankheit, Leid, Krieg und damit eben auch mit Sterben und Tod konfrontiert. Und deshalb haben wir eigentlich schon unseren Kindern ganz früh deutlich gemacht, dass unser Sterben zu unserem Leben dazugehört, soweit man das eben bei Kindern machen kann. Aber wir haben ihnen auch davon erzählt, dass das ewige Leben in Jesus Christus eine tröstliche und wunderbare Aussicht ist, mit der Gott uns letztendlich beschenken will. Denn diese Tatsache ist für uns alle unausweichlich. Aber Gott hat eine Antwort darauf. Und wenn wir das Thema wirklich mal an uns heranlassen, das machen wir natürlich nicht gerne und auch nicht jeden Tag, aber dann merken wir, dass uns das schon ganz schön was abverlangt, dass das schon herausfordernd ist, wenn wir uns mit Sterben und Tod beschäftigen. Warum also nicht einmal grundsätzlich dem nachgehen, was Jesus zu diesem Thema gesagt hat? Warum sich nicht der sehr persönlichen Frage stellen, wie wir mit Tod und ewigem Leben umgehen, wie wir dazu stehen? Wenige Tage vor Karfreitag, wenn wir an Jesu Tod denken und darüber auch nachdenken. Warum nicht einmal wirklich hingehen, einen Spickzettel nehmen und notieren, was unbedingt in den nächsten Tagen dran ist, wenn wir an dieses Thema denken, an Tod und Ewigkeit. Da wir in den letzten Gottesdiensten immer wieder den Spuren Jesus nachgegangen sind, möchte ich als Ausgangspunkt auch heute Worte von Jesus nach dem Johannesevangelium zugrunde legen, die zu diesem Thema führen. Und dazu lese ich aus dem Johannesevangelium Kapitel 14 die Verse 1 bis 6. Ich weiß nicht, ob wir den... Ja, haben wir, wunderbar. Da sagt Jesus dann zu denen, die ihm zugehört haben und bei ihm waren: Erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagt zu ihm: Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Unser eigener Tod und unsere Zukunftshoffnung haben ihren Grund in Jesu Tod an Karfreitag und der Auferstehung zu Ostern. Der Tod selbst ist letztes Ereignis unserer Trennung von Gott, die einst im Paradies begonnen hatte. Und aus dem Paradies vertrieben zu sein, bedeutete, von dem Baum des Lebens nicht mehr essen zu können, also sterblich zu sein und die Folgen der Selbstüberhöhung auch tragen zu müssen. Die Trennung von Gott äußert sich als Sünde und führt unter Umständen zu Mord und Selbstmord. Die Amokläufer der letzten Zeit sind ja ein Symbol für die Folgen der Gottestrennung. Ohne Gott können wir leider zu Menschen werden, die sich selbst anmaßen, über Tod und Leben anderer Menschen zu entscheiden. Und ohne Gott werden wir in der tiefsten Verzweiflung alleine bleiben. Aber Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er hat in Jesus einen Ausweg geschaffen, aber dafür musste er sterben und die Folgen der Sünden auf sich nehmen, damit wir nicht zugrunde gehen an unserer Schuld. Jesus ist uns Menschen entgegengekommen, um uns zu befreien und uns zu neuem Leben zu ermächtigen. Und dieses neue Leben beginnt dann, wenn wir Jesus das Mandat geben. Das ist entscheidend, dass wir Jesus das Mandat geben, unsere Trennung von Gott aufzuheben. Er, Jesus, führt zu einem Leben in Ewigkeit, in das Jesus am Ostermorgen auferweckt wurde. Im Johannesevangelium sagt Jesus seinen Jüngern, dass er auferweckt werden wird, um ihnen eine Wohnung, also eine Bleibe im Himmel einzurichten. Und wenn wir diese Zwischentöne in unserem Text für heute einfach mal wahrnehmen, dann wird klar, dass Jesus hingeht, um uns eine Wohnung liebevoll herzurichten. Er ist der, der sich um unsere Wohnung für die Ewigkeit kümmert. Er ist es, der uns erwartet. Er investiert in uns. Er schafft keinen Einheitswohnraum, sondern erwartet uns persönlich. Vielleicht ist es so, wie wenn werdende Eltern das Kinderzimmer herrichten. Da wird liebevoll ausgesucht, was da alles rein muss. Welches Bett genommen wird, welche Tapete an die Wand kommt, welche Bilder meinetwegen auch an die Wand gehören. Und dann wird schlussendlich auch der kleine Wäscheschrank mit entsprechender Wäsche ausgestattet. Sie erwarten ihr Baby. Und das würde im ersten Schritt vielleicht mit einem einfachen Wäschekorb zufrieden sein, wenn es da Platz finden würde. Aber sie signalisieren: Du bist gewollt. Wir freuen uns auf dich. Du bist willkommen in diesem Leben. Und so ist es schlussendlich auch mit Jesus. Er ist für uns gestorben und er hat die Folgen der Trennung für uns getragen. Und wir müssen nicht länger zu solchen Menschen werden, die andere bedrohen und selbst das eigene Leben vielleicht wegwerfen. Wir können mit Jesus schon in diesem Leben einen neuen Anfang machen. Jesus schließt uns, um im Bild zu bleiben, das Paradies wieder auf. Er bereitet einen Wohnraum für die Ewigkeit, für uns. Er wird uns abholen, er wird uns heimholen, wie wir das ja oft mal sagen, wenn jemand von uns verstirbt. Und so dürfen wir wieder vom Baum des Lebens essen. Der Tod als Folge der Trennung von Gott bedeutet, dass unser Lebensfaden abgeschnitten ist. Von uns wird nichts überleben. Kein Seelenfunken, keine Flamme, die weiter lodert, keine Zelle, die in einem anderen Leben wieder anfängt, sich fortzupflanzen und zu wachsen. Als die, die sich von ihrer Lebensquelle losgesagt haben, können wir keinen Anspruch erheben, ewig oder in immer neuer Gestalt weiterzuleben. So muss uns Jesus aus dem Tod auferwecken und abholen. Und er ruft uns in dieses neue, ewige und herrliche Leben hinein. Und da wird deutlich, dass nicht wir den roten Faden haben, der uns in die Ewigkeit bringt, sondern Jesus allein hat diesen roten Faden. Er kennt uns und er hat unseren Namen, wenn wir mit ihm verbunden sind, in seinem Lebensbuch auch aufgeschrieben. Und weil er uns kennt und ruft, werden wir auch zu einem neuen Leben auferweckt. Aber, und das möchte ich auch ganz deutlich sagen, nur dann, wenn wirklich sichtbar wird in unserem Leben, dass wir zu ihm gehören. Das Gemeindeverzeichnis, in dem ich drinstehe, das ist für mich nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Ganz sicher nicht. Und auch nicht, dass ich hier schöne Worte mache, sondern es kommt darauf an, dass ich in meinem Leben zeige, ganz praktisch zeige, dass ich zu diesem Herrn gehöre, der an dem Kreuz auf Golgatha damals für mich gestorben ist. Ein Gleichnis Jesu lässt das sehr anschaulich werden. Da sind 10 junge Frauen, die warten mit Öllampen auf den Bräutigam, um ihn in der Nacht zur Hochzeit zu begleiten. 5 von ihnen geht während der Wartezeit das Öl aus. Und als sie gerade den Händler in der Nacht aus dem Bett schmeißen, um Nachschub für ihre Lampen zu bekommen, da kommt der Bräutigam. Und was macht der Bräutigam? Jesus, er nimmt die 5 Frauen mit, deren Lampen noch brennen, und geht mit ihnen zur Hochzeit. Die zu spät kommenden, die müssen draußen bleiben. Der Bräutigam erkennt sie nicht und lässt sie deshalb auch nicht herein. Es ist Jesus, der abholt. Die Tür zum himmlischen Fest, zur himmlischen Feier, die lässt sich nicht von außen öffnen. Und deshalb ist entscheidend, dass wir genug Öl haben und bereit sind, uns auch wirklich von Jesus abholen zu lassen. In so mancher Todesanzeige begegnet mir immer wieder ein Ausspruch, der genau aufgreift, dass wir an uns nichts Unsterbliches haben, sondern dass wir ins Leben abgeholt werden müssen. Da gibt es oftmals diesen Spruch, nur wer vergessen wird, ist tot, du wirst leben. Nun ist Jesus hier unsere Erinnerung. Durch die Erinnerung wird er tätig. In Jesu Erinnerung heißt weiterleben und nicht nur einfach vergessen zu sein, sondern zu neuem ewigen Leben erschaffen zu werden. Und diese Hoffnung übersteigt jede Vorstellung, zumindest meine. Immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, scheitere ich. Ich kann eigentlich nicht fassen, was das letztendlich bedeutet. Aber Jesus kommt in unseren Tod, um uns abzuholen in seine Gegenwart. Seine toten Auferweckungen haben das zeichenhaft zum Ausdruck gebracht. Lazarus, komm heraus, ruft er seinem Freund zu, der schon tagelang in dieser Grabeshöhle liegt. Nun, wie ist das mit dem ewigen Leben? Es ist wahr, was uns hinter dem Todesgraben erwartet, wird in der Bibel nur mit sehr dezenten, leichten Pinselstrichen beschrieben. In Bildern wird das Unbekannte ausgedrückt. Paulus nennt die Liebe als Inhalt des neuen Lebens. Die Evangelien beschreiben ein Festmahl, ein Hochzeitsmahl, zu dem Jesus seine Nachfolgerinnen und Nachfolger einlädt und sie dort erwartet. Und die Offenbarung schmückt das neue Jerusalem aus mit einem Fluss, der lebendiges Wasser bringt, einem Baum des Lebens, der Tod und Mangel beseitigt und Gott im Mittelpunkt, der bei den Erlösten wohnt und sich ihnen zuwendet. Die zu Jesus gehören, die auf ihn mit brennenden Lampen gewartet haben, werden von ihm abgeholt, werden befreit von allem, was sie schlussendlich von Gott trennt. Und sie werden in eine neue Gemeinschaft gestellt, in der die Streitfragen gelöst und entschieden sein werden und vermeintlich unüberbrückbare menschliche Differenzen keine Bedeutung mehr haben werden. So ist zumindest meine Vorstellung. Jesus jedenfalls wirbt für dieses neue Leben in Ewigkeit. Er freut sich auf das Festmahl im Himmel und er bereitet alles so vor, dass wir einmal in diese himmlische Wohnung einziehen können. Und Jesus möchte nicht eine einzige Wohnung umsonst eingerichtet haben. Doch die Bibel verschweigt nicht die Kehrseite dieser Suche nach jedem oder jeder Einzelnen. Wer meint, Jesus nicht zu brauchen und den Weg allein in den Himmel zu finden, oder wer dem Leben nach dem Tod keine Beachtung schenkt, wird niemand haben, der ihn vor Gott vertritt. Gott aber wird jeden einzelnen Menschen prüfen und ihn mit seinem Leben konfrontieren. Und wer bei dieser Gegenüberstellung keinen Fürsprecher dabei hat, der für ihn dann einspringt und gerade in den dunklen Kapiteln seines Lebens dann für ihn eintritt, der wird schlussendlich verlieren. Die Selbstgerechten, die meinen, ohne Jesus auszukommen, werden vor der Tür stehen bleiben müssen, die sich ihrer Gottestrennung darin eingerichtet haben, sich da wohlfühlen, die sich längst mit ihren Sünden angefreundet haben und keinen Impuls zur Versöhnung mit Gott und Menschen spüren, die werden ebenfalls vor der Tür stehen bleiben. Und die, die darauf hoffen, vielleicht, dass die Nachbarin, die ja einen großen Glauben hat, vielleicht dann einspringen und aushelfen wird, auch die werden draußen vor der Tür stehen bleiben. Wer aber Jesus als Fürsprecher hat, wer sein Leben mit seiner Hilfe bereinigt hat und weiß, dass ihm nur Jesus helfen kann, durch diese letzte Prüfung zu kommen, der wird Eintritt bekommen. Für den ist der Tisch gedeckt. In Gesprächen stellt sich dann manchmal auch die Frage, von meinem Gegenüber, wird Gott dann den Menschen auf ewig den Eintritt in diese neue Welt verweigern? Werden sie für immer verstoßen sein? Und dann sage ich ehrlicherweise, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Aber wir können beten und hoffen, dass Gott Wege zu diesen Menschen vor der Tür hat, die uns vielleicht verborgen sind. Wir müssen an Gottes Liebe und Barmherzigkeit festhalten, der dem verlorenen Schaf nachgeht. Doch wir können uns nicht auf dieser Liebe für immer ausruhen oder sie gar einfordern. Das können wir nicht. Die Liebe sollte uns vielmehr anspornen, den Menschen in unserer Umgebung das Evangelium weiterzugeben und ihnen klar zu sagen, dass sie Jesus brauchen, der allein ihnen dieses ewige Leben schenken kann. So, und was hat das jetzt für Konsequenzen, all das, was wir bis jetzt miteinander betrachtet haben? Vertraue Gott. Vertraue Gott und habe keine Angst. Wir haben das eben in dem letzten Lied, da kam so oft Vertraue vor, ne? Mache das. Vertraue Gott und erschrecke nicht. Hab keine Angst. Jesus sagt uns zu, dass er uns kennt und uns zu sich holen wird. Und deshalb wissen wir, dass wir eine ewige, herrliche, unvergängliche Zukunft haben. Und das kann uns helfen, unseren Alltag in der richtigen Relation zu sehen. Alltag ist nämlich ständige Einübung ins Gottvertrauen. So erlebe ich das zumindest. Jesus ist der Weg. Mit Jesus auf dem Weg zu sein heißt, das Leben nach seinen Maßstäben zu führen. Und wenn wir so leben, bringt uns das weg von Egoismus und Überheblichkeit. Aber auch weg von einer Verzweiflung, die vergisst, dass Jesus alle Macht hat. Letzten Sonntag in der Predigt haben wir da auch schon etwas von hören können. Jesus kann uns immer helfen. Vielleicht nicht so, wie wir es erwarten. Jesus segnet und belohnt dieses Vertrauen, dieses grenzenlose Vertrauen. Und wenn wir diesen Weg gefunden haben, dann sollten wir anderen diesen Weg zeigen. Wir können diese Menschen ebenso abholen, wie Jesus uns abholt, dass sie Jesus erst einmal kennenlernen und ein Stück mit ihm des Weges ausprobieren. Jesus zwingt ja keinen Menschen. Und deshalb können wir Menschen nur einladen, auch wenn wir manchmal die Menschen gerne packen würden und festmachen würden. Aber so geht das nicht. Jesus ruft Menschen in großer Freiheit und sie können sich entscheiden für ein Leben mit ihm oder eben auch ein Leben zu führen ohne ihn, mit all den Konsequenzen. Die Wohnungen im Himmel sind eine wunderbare Werbeseite für die Ewigkeit. Aber die Bedingungen dazu sollten wir nicht verschweigen. Es kommt nicht auf unser Kapital an, denn diese Wohnungen sind ohnehin unbezahlbar. Es kommt nur auf den richtigen Anwalt an. Und der, liebe Geschwister, der will noch nicht mal bezahlt werden, sondern der will mit uns leben, jeden Tag und jede Stunde. Und er will uns verändern. Und Veränderung, und das will ich auch ganz deutlich sagen, Veränderung gehört zu unserem Christenleben dazu. Jesus will uns vorbereiten auf diese neue Wohnsituation jenseits des Grabens. Ich möchte schließen. Lasst uns bis zum Ende daran festhalten, uns an Gott zu freuen in Zeit und Ewigkeit. Denn das Beste für uns Christen, das wird noch kommen. Amen.